Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Ich begrüße bei unserer heutigen Podcast-Folge Herrn Rechtsanwalt Holger Siebert. Herr Siebert ist bekannt in der erbrechtlichen Szene und ist auch schon seit über 30 Jahren als Rechtsanwalt tätig. Also, hallo Holger.
Hallo.
Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, Alter, Wohnort und so ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen.
Ja, ich heiße Holger Siebert und bin seit jetzt 32 Jahren als Rechtsanwalt überwiegend im Bereich des Erbrechts tätig. Ich stamme ursprünglich aus dem hessischen Alsfeld und lebe jetzt seit etwa 5 Jahren in Berlin, meiner Wunschheimat.
Du bist jetzt in Berlin und seit über 30 Jahren Anwalt, wie du sagst. Was hat dich dazu bewogen, damals Jura zu studieren?
Ja, das geht zurück auf die Bundeswehrzeit. Ich war bei der Bundeswehr 2 Jahre, war dann dort auf der Offiziersschule und wir hatten dort Rechtsunterricht. Und das hat mich vom ersten Tag an fasziniert. Hinzu kam, dass ich als Jugendlicher unheimlich gern Filme gesehen habe von Anwälten, Verteidigern, spannende Geschichten. Und es hat mir immer unheimlich imponiert, Leute beim Gericht zu vertreten und dann nach Möglichkeit auch Erfolg zu haben.
Ja. Und gab's eine Alternative zum Jurastudium? Hast du irgendwas, wo du sagst, das hätte ich mir auch vorstellen können?
Ja, also bevor ich die Entscheidung in Richtung Jura getroffen habe, hatte ich eigentlich ursprünglich mal vor, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Das hat mich also sehr interessiert. Ich habe also viel in der Bibel gelesen und habe mich mit Philosophie beschäftigt. Habe dann auch im Gymnasium 3 Jahre Altgriechisch gelernt und das Latinum gemacht. Aber im Endergebnis habe ich mich dann doch den weltlichen Dingen zugewandt.
Das ist aber spannend, aber deswegen vielleicht auch im Nachlass tätig oder im Erbrecht. Die Brücke zur Theologie zu schlagen.
Ja.
Und jetzt rückblickend, die schon doch 30 Jahre Berufszeit, bist du dann zufrieden mit der Berufswahl insgesamt?
Ja, ich bin sehr zufrieden, bin sehr glücklich über die Entscheidung, die ich getroffen habe. Also das Studium hat mir schon vom ersten Tag an gut gefallen. Und es stand für mich eigentlich auch vom ersten Tag an fest, dass ich das mit dem Berufsziel Rechtsanwalt mache. Also ein Richterjob oder Verwaltungsjob, das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Und die Wahl aufs Erbrecht, das ist dann erst später gekommen. Ich bin eigentlich über das Steuerrecht zum Erbrecht gekommen.
Ach, spannend, ja.
Ja, also das hing damit zusammen, ich komme quasi so aus einer Steuerberaterdynastie, mein Vater, mein Großvater, beide Steuerberater gewesen. Und als ich dann Anwalt wurde, hat mein Vater gesagt, Junge, mach den Fachanwalt für Steuerrecht, es gibt nichts im Leben, was nicht auch mit Steuern zu tun hat.
Da hat er recht.
Da hat er völlig recht.
Ja.
Ja, und dann habe ich den Fachanwalt für Steuerrecht gemacht, bin über das Steuerrecht an erbschaftssteuerliche Sachen und damit auch an erbrechtliche Fragen angekommen. Und das fand ich dann noch viel spannender. Und habe mich dann also völlig aufs Erbrecht gestürzt.
Das ist aber auch eine typische Kurve von Steuerrecht zum Erbrecht.
Ja,
viel ist typisch, wirklich.
Ja, und das passt ja auch ganz gut zusammen. Also das ergänzt sich.
Okay, und jetzt bist du im Erbrecht schon lange tätig als Rechtsanwalt. Würdest du auch sagen, wenn du mit der Berufswahl zufrieden bist, dass, bisschen spitze Frage, die Bezahlung in Ordnung ist? Also bist du mit dem Einkommen zufrieden, dass du sagst, das, was man in meiner Branche als Rechtsanwalt im Erbrecht verdient, ist in Ordnung? Oder würdest du sagen, Anwälte sind da überbezahlt wahrscheinlich nicht, aber wir sind unterbezahlt?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ich rechne auch im Regelfalle nicht nach den gesetzlichen Gebühren ab. Ich rede mit meinen Mandanten immer gleich zu Anfang ganz offen über die Honorarfrage. Im Regelfalle treffe ich Honorarvereinbarungen, Stundensätze oder Pauschalvereinbarungen, sodass auch der Mandant immer weiß, wo er dran ist. Und damit lässt sich eigentlich ganz gut auskommen.
Ja, also Work-Life-Balance
und
Finanz-Balance.
Ist in Ordnung.
Ist in Ordnung, gut.
Ja.
Okay. Und jetzt zum eigentlichen Aufhänger meines kleinen experimentellen Podcasts. Mich würde interessieren, ob es in deiner Karriere einen Fall gab, wo du sagen würdest, der hat mich beschäftigt. Also der hat mich über die Jahre hinweg begleitet und der war spannend. Und kannst du uns den ein bisschen erzählen? Und ich bin gespannt auf deine Geschichte.
Ja, also ich will gar nicht so eine konkrete Geschichte erzählen. Was mich immer unheimlich berührt, das ist die Emotionslastigkeit von Auseinandersetzungen von Geschwistern, wenn die gemeinsam erben.
Ja.
Da erlebe ich Dinge, wo ich sage, das kann einfach nicht wahr sein. Und dieses Geschwisterverhältnis, das scheint im Erbfall dermaßen emotional belastet zu sein, da kommt man auch als Anwalt ganz, ganz selten ran, den Beteiligten überhaupt wieder auf eine rationale Ebene zu bringen. Und ich erinnere mich an einen Fall, da waren zwei Brüder, die sind gemeinsam Erben des Vaters geworden, der verwitwet war, also nur die beiden Brüder waren noch übrig, und die haben sich gestritten und gehasst bis aufs Messer. Und jetzt war es gelungen, also auch der Gegner war durch einen Gott sei Dank vernünftigen Anwalt vertreten, und wir konnten die Beteiligten dazu bringen, im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens sich auf ein Güterichterverfahren einzulassen. Also so eine Art Mediation vor Gericht. Und die damalige Güterichterin hat das also auch wirklich perfekt gemacht und hat es dann also geschafft, die Beteiligten nach einer etwa fünfstündigen Sitzung zu einem Vergleichsabschluss zu bewegen. Und dieser Vergleich ist dann auch tatsächlich protokolliert worden.
Ja.
Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe gedacht, naja, schöner Erfolg, gut abgeschlossen. Und ich saß abends noch bei mir im Büro und dann ruft mich der gegnerische Kollege an und sagt, Herr Siebert, also ich muss Ihnen sagen, mein Mandant hat gerade angerufen, der will den Vergleich widerrufen bzw. anfechten, weil er ist nach Hause gekommen und seine Frau hat ihn fürchterlich beschimpft, weil er sich mit seinem Bruder geeinigt hat. Und das war für mich noch viel erschreckender zu sehen, dass dann jemand, der mit dem Erbfall eigentlich nichts zu tun hat, nämlich die Ehefrau des Erben, es schafft, das, was man mühsam vor Gericht erarbeitet hat, dann wieder kaputt zu machen und das aus rein emotionalen und überhaupt nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Und das fällt einem dann schon schwer, da als Anwalt auch ruhig zu bleiben und zuzuschauen. Und das Schlimme ist, es ist kein Einzelfall. Also man erlebt diese Geschwisterstreitereien im Erbfall ganz, ganz häufig.
Ist mir nicht unbekannt.
Ja, ja.
Schöne Geschichte, und es spiegelt so viel wider, was der Anwaltsberuf zeigt. Kannst du aus dieser Geschichte irgendeinen Tipp für, sagen wir, Kollegen oder für den Hörer oder den Bürger an sich mitgeben, also irgendeine Essenz?
Ja, es ist also immer wieder so, ich stelle das auch wieder fest, wenn jetzt die Elterngeneration, also deren Kinder dann irgendwann mal erben, wenn die tatsächlich dann von selbst mal überlegen, wie sie ihre Erbfolge gestalten, die sind sich dieses Auseinandersetzungsrisikos im Regelfalle gar nicht bewusst.
Ja.
Die gehen davon aus, das geht völlig reibungslos. Und die wissen eigentlich gar nicht, was da zwischen ihren Kindern an Streitpotenzial gärt. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn erbrechtliche Regelungen in Form einer letztwilligen Verfügung getroffen werden, das auch frühzeitig mit den Kindern, wenn sie denn schon erwachsen sind,
ja,
auch zu kommunizieren. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass ich an der Reaktion der Kinder sehe, sind sie damit einverstanden oder steckt da irgendein Konfliktpotenzial dahinter. Wenn ich das nicht kenne, sehe ich gar nicht die Notwendigkeit, da in irgendeiner Form regulativ gegenzusteuern.
Ja, das ist ein schöner Einwand. Das würde ich auch so unterstreichen. Weil der Testierende ja oft davon ausgeht, die wissen schon, was ich damit gemeint habe.
Ja.
Aber das bestimmt ja oft der Empfängerhorizont, was damit gemeint ist und eben nicht der
ja, sendet, und, ja, und es ist auch immer die Frage, wie es ankommt. Tatsächlich, wie es ankommt, bekommt einer irgendwas in eine Regelung in den falschen Hals.
Genau.
Weil er es nicht erklärt bekommen hat, warum der Vater oder die Mutter das jetzt so und nicht anders geregelt
hat. Warum bekomme ich nicht den Porsche?
Richtig,
bekomme ich nicht den Porsche?
Da habe ich ihn doch schon immer nur gewünscht.
Ja, sehr schön. Also dann vielen lieben Dank für die schöne Geschichte. Vielen lieben Dank für das Mitmachen hier am Podcast. Und alles Gute für die Zukunft.
Ja, danke ebenfalls. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
Sehr schön.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.